Hallo und herzlich willkommen zu Folge 324 der Apfelnerds mit Sascha
und Daniel.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge und da sind wir wieder, so wie jede Woche.
Da sind wir wieder.
Allerdings diese Woche, ich glaube aber die letzte, zu zweit. Und weil Thorsten immer noch im wohlverdienten Urlaub ist.
Ja, und wir glauben so in den letzten Zügen, wenn wir uns recht erinnern. Also wenn jetzt nichts dazwischen kommt, ist er vielleicht nächste Woche wieder da. Ich sag's mal vorsichtig. Aber er hat sich gerade eben hier kurz im Livestream-Chat gemeldet. Also erlebt und es geht ihm gut, können wir berichten.
Genau, und das ist das Wichtigste erstmal. Und ich hoffe, er erholt sich auch gut und er
Grüße.
genau. Und er kommt wohlbehalten nächste Woche wieder zu uns zurück. Dann sind wir wieder zu dritt, aber
wird dann zeitnah zu den großen Ereignissen sein. Ne? Wir haben ja schon gerüchtet, also es gibt keine weiteren konkreten Daten, aber 9. September wurde ja schon gerüchtet, soll großes Event bei Apple sein, weil Apple wieder angefangen hat, irgendwie hier die Leute aus den Stores irgendwie via Lotterie einzuladen für diesen Tag. Und das sind dann immer die Leute, die sie dann da für das Bejubeln und Beklatschen brauchen, ne? Wenn irgendwie ein Vor-Ort-Event gemacht wird. Also sie scheinen zumindest wieder eine Hands-on-Area und halt eben irgendwie ein Sit-Down oder sowas im Steve Jobs-Theater zu machen. Das haben sie ja in der letzten Zeit auch schon immer wieder gemacht. Es wurde aber auch gleich gesagt, wahrscheinlich eher nicht live. Also aber das war auch nur geraten. Also lassen wir mal abwarten. Ich hoffe ja immer noch, dass sie wieder auf live zurückgehen. Aber andererseits glaube ich auch nicht, dass jetzt irgendwie so ein frisch übernommener John Ternus, der dann am 1. September offiziell übernimmt, jetzt sofort so eine wesentliche Änderung durchsetzt. Deswegen glaube ich auch nicht daran, dass da jetzt was Großes geändert wird.
Nee, also das glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch, die gehen nie wieder zurück zu live. Das Thema ist erledigt. Also
das weiß ich nicht. Es wird ja doch immer wieder von Leuten als positiv genannt. Und sie fangen ja auch an, mehr wieder live zu machen. Nur die eigentliche Vorstellung machen sie weiterhin nicht live. Sie laden die Leute da ins Steve Jobs Theater ein. Sie machen dann nachher diese Hands-on-Geschichte, aber halt eben dann immer nur für Presse und Celebrities. Ne? Und letzten Endes könnten sie das dann auch einfach wieder live machen. Zur WWDC haben sie dann auch immer live da gestanden. Aber das Eigentliche haben sie dann live on Ken gebracht. Viele Leute sehen das ja genauso wie wir. Ne? Habe ich jetzt auch nochmal von einigen Quellen gelesen, dass das eigentlich live schöner war. Deswegen hoffe ich noch ein bisschen, dass sich vielleicht doch was verändert. Aber jetzt, wie gesagt, nicht drei Tage nachdem oder eine Woche nachdem John Ternus übernommen hat. Ne? Wenn überhaupt, dann später.
Ne? Ja, also wie gesagt, glaube ich auch nicht. Ne? Und dass das jetzt so ist. Aber ich würde mich ja auch freuen. Ne? Sie haben ja jetzt auch so ein paar Sachen noch mal zur Post-WWDC-Sache live gemacht und so. Mhm. Ich finde das auch irgendwie schöner, ich finde das auch natürlicher irgendwie. Ich mag das gerne, ne? Ich verstehe nicht, warum sie da die hochproduzierten Sachen unbedingt brauchen, weil, keine Ahnung, ich finde es einfach, also ich finde von mir aus das ein oder andere Entwicklervideo, ne, dass das ordentlich geplant werden kann, alles gut und so, ne, verstehe ich irgendwie. Aber ich fand so eine, gerade auch so eine iPhone-Vorstellung live und dann, ne, klar, früher kam dann Steve und hat das Ding nur in die Hand genommen und gezeigt und bla und das hatte irgendwie was, ne, so. Und ich finde, also mir fehlt das, mich würde unfassbar doll interessieren, jetzt abgesehen natürlich von Corona, wo ich auch nachvollziehen konnte, dass sie das so gemacht haben, würde mich aber total interessieren, einfach nur so aus Interesse, ich weiß, soll man nicht vergleichen, aber ob Steve das gern gesehen hätte. diese extrem produzierten Videos. Weil also der war ja schon einer, der gerne präsentiert hat.
Genau. Steve ist eine Rampensau gewesen. Der wollte das live machen. Ne? Der wollte die O's und A's aus dem Publikum sehen. Und du hast das ja auch in seinen Präsentationen immer sehr schön gesehen, wie er mit den Leuten gespielt hat. Erinnert euch mal an die Original-iPhone-Präsentation, ne? Die ich jedes Jahr, oder wir hier, ne? Jedes Jahr mindestens einmal empfohlen haben schon. Einfach nur, wo er die Leute dann so ein bisschen verballhornt, ne? Mit, es wird ein Telefon, ein Internetbrowser und ein, was war's, ne? HomePod, also Musikplayer. Ne? So, und dann lässt er das halt eben immer rund gehen, wiederholt es und lässt so einen Würfel draus werden und sich immer rund drehen und hin und her. Und dann letzten Endes sagt er, are you getting it? Ne? Und die Leute alle so, oh. Ne? Ja, und dann so diese legendären Situationen, wo er dann sagt, hier, runs OS 10. Ne? Müsst ihr mal hören, wie das Publikum reagiert. Das ist so eine Steve Jobs-Situation gewesen. Und hätte der sich niemals irgendwie geben lassen, das oder nehmen lassen, so rum, ne? Dass er das hätte aufzeichnen müssen. So, weißt du, dafür, Steve ist ja so absoluter Perfektionist gewesen, hat er auch, was waren es, 1,5 Monate oder sowas teilweise rehearsed. Ne? Das heißt also, der konnte das in- und auswendig. Ne? Und nicht nur er, alle anderen mussten auch rehearsen, bis zum geht nicht mehr. Haben die da gesessen und das wiederholt und geändert und nochmal wiederholt. Und ganze Tage voll. Der hat nichts anderes gemacht. Einen ganzen Monat teilweise wurde immer berichtet. Das quasi nur Rehearsing und sich voll drauf einschießen, was er da berichten möchte. Und ja, deswegen hat das so geklappt. Und ja, deswegen hat Tim Cook das aufgehört, weil er das A mit dem Charisma nicht konnte. Ja. Das war ihm klar, dass er das niemals hinbekommen wird. Und B, weil er halt eben kein Charisma hat, funktioniert das bei ihm auch nicht irgendwie, irgendeinen tollen Vortrag zu machen, weil er sowieso irgendwie nicht rüberkommt. So.
Und ja, das muss
deswegen
man.
Deswegen habe ich so ein kleines bisschen die Hoffnung, dass John Turnis das vielleicht nochmal versuchen wird, anders zu machen, weil ein bisschen, ich weiß nicht, wie gut er wirklich jetzt so bei so einer einstudierten Live-Geschichte wäre, aber so ein bisschen eine Rampensau ist er ja. Ne? Genauso wie unser lieber Software-Chief Craig Federighi, der das auch wunderschön machen kann. Ne? Der einfach auf die Bühne geht und geil ist. So, und weißt du, du brauchst einfach nur 2, 3 solche Leute und das ist doch geritzt. Ja,
das Problem, also du hast schon vollkommen recht, das Problem war natürlich schon, dass, also Steve konnte das halt auch mit einer Begeisterung, ne, die Tim nie hatte. So, gar nicht bös gemeint, ne? Genau. Also, aber dieses, auch also nicht nur Steve hatte die, ne, auch Craig hat die genauso, wenn er Software präsentiert hat, die neuen OS-Systeme und sowas, diese Euphorie, diese Überzeugung, dass sie selber das total genial finden, was sie da gemacht haben. Ne? So, das ist etwas, was die alte Konstellation unter Steve oder mit Steve natürlich noch super konnte.
Ja. Und da gehörte übrigens Phil Schiller auch noch mit dazu.
Genau, Phil gehörte auch dazu, der konnte das auch wirklich gut. Ne? Und deswegen, also ist schon schade, die Euphorie, dass sie verloren gegangen ist. Ich mochte ehrlicherweise auch immer die Entwicklervorträge live, weil das einfach natürlicher war, weil man einfach auch gemerkt hat, das sind Menschen, die sind ein bisschen nervös. Keine Ahnung, ich fand das einfach sehr natürlich. Die neuen Videos sind ja jetzt natürlich schön zum Lernen, allerdings auch sehr vollgepackt.
Ja, viel zu schnell Teil, für meinen Geschmack weiterhin.
Und ja, genau, ja. Das ist schon sehr viel Input. Aber gut. Es ist jetzt erstmal so, sie wollen die tollen Animationen und bla, wobei sie die auch damals hatten in den Präsentationen, so ist ja nicht. Und jetzt warten wir mal ab, wie sie da ehrlicherweise weitermachen.
Ja, genau. Wir sind mal gespannt. Vielleicht wird sich was tun, vielleicht nicht. Es scheint ja, wie gesagt, so ein kleines bisschen in die Richtung zu gehen, aber Full Return würde ich jetzt für das September-Event nicht erwarten, wenn er mich fragt. Lass mich aber sehr gerne eines Positiven überraschen.
Ja, absolut, das sowieso.
Sehr gut. Ja, in dem Sinne fangen wir mal an, würde ich sagen, oder? Ein paar Themen haben wir ja dann doch mitgebracht, auch wenn immer noch so ein bisschen Nachrichtensenke ist, logischerweise. Aber wir steigen mal ein hier mit einer Personalmeldung und zwar lustigerweise mit einem ganz faszinierenden Datum. Und zwar Apple stellt mal jemanden extern wieder ein. Das ist auch mal was Neues. Gerade jetzt hier im Vice President Bereich ist ja da länger nichts mehr passiert. Und ja, Apple hat Nate Gatten als neuen Vice President of Government Affairs eingestellt. Und ja, der Gatten ersetzt damit Kate Adams, die ja im Ausscheiden befindlich ist. Ne? Also 1. Oktober oder sowas ist sie dann final in Ruhestand, wurde ja verkündet. Und sie hatte ja eine Tätigkeit da auch in diesem Bereich eben gehabt, also Government Affairs gemacht. Und ja, also Nate Gatten soll das übernehmen. Ich kenne den jetzt nicht weiter, soll irgendwie überzeugter Republikaner sein, deswegen hoffentlich mit der Trump-Regierung recht gut zu Rate kommen, da sage ich nichts zu, berichten wir jetzt einfach nur so. Und ja, ansonsten soll er zum 31. August starten, das finde ich lustig zu erwähnen, das, also zum letzten Tag von Tim Cook und zum bevor dann John Turnes übernimmt, steigt er ein. Vielleicht ist das auch für die Börse, irgendwie für Aktienoptionen wichtig oder sowas, ich weiß es nicht. Aber es ist irgendwie schon lustig, dass es irgendwie jetzt dann genau vor dem Tag ist, wo John Turnes dann als CEO übernimmt.
Ja gut, und, dass Turnes das ein bisschen anders aufstellt, macht ja auch Sinn, ne? Also,
ja, aber das ist ja dann genau einen Tag davor, deswegen ist es ja faszinierend. Das ist genau der 31.
Ja,
August.
Ja gut, aber es ist ja jetzt auch nicht so, so ehrlich müssen wir ja sein, dass erst ab dem 1. September dann John Turnes erst anfängt, was zu entscheiden. Da wird ja schon viel Vorbereitung laufen.
Natürlich, und er wird das sein, hat er ja mit entschieden oder genau. Hat er wahrscheinlich schon entschieden, aber es ist trotzdem irgendwie ein Schmunzler, dass er jetzt so einen Tag vor John Turnes offiziell anfängt. Aber ich habe mir irgendwann mal sagen lassen, wenn die jetzt zu so krummen Daten anfangen, dann hat das oft damit zu tun, dass sie irgendwie Aktienoptionen oder sowas noch voll. Ach Gott, jetzt frag mich nicht nach den Bedingungen da, ne? Aber da gibt es dann irgendwie so Tricksereien, dass man einfach einen Tag früher anfängt und dann kriegt man quasi noch den vollen Zuschlag Aktienoptionen oder irgendwie sowas, wenn die dann fällig werden. Und ansonsten hätte das nicht mehr geklappt für das Jahr oder so. Aber ich habe da keine Ahnung von, ich nochmal erzählen lassen.
Ja, aber dafür für Apple-Aktien würde ich auch am 31. anfangen, das ist kein Problem.
Ja, also, genau.
Also nur just saying, ne, falls mal einer falls Apple mich mal sucht oder so.
Ja, auch. Mal schauen. Die hören ja zu, ne? Kennst du ja.
Manchmal könnte man das meinen, ne? Also gab ja schon so den einen oder anderen, Hinweis darauf. Ich glaube auch immer noch, dass irgendwer da sitzt in Cupertino und die Apfelnuts hört und sagt, da haben sie mal wieder was recht. Und dann liegt das am nächsten Tag bei Tim Cook auf dem Schreibtisch, demnächst bei John Turnes und mit so einem roten Fleck. Und dann
Ausrufezeichen.
Richtig. Genau, da haben sie wieder gemeckert. Was ist mit Siri AI? Na, was ist da los?
Ja.
Und,
eine Abschrift
von deinem. Vielleicht sollte ich meine File-Feedbacks auch lieber hier vortragen, statt die einfach Apple zu schicken. Ich sage dann immer die Nummern noch dazu, können die mitschreiben und dann kriege ich bestimmt nächsten Tag so eine Nachricht von denen, sagen: Abends, wir gucken nach.
Sehr gut. Also. Ach ja. Ja, genau. Also, das ist wahrscheinlich der beste Weg. Für uns Medienleute. Sehr gut. Na schön. Also, ja, Nate Gatten, gerade nochmal zurück. Also, Nate Gatten ist hier schon bei anderen Firmen selbiges am Tun gewesen, ist bei American Airlines Group gewesen vorher und hat auch schon bei JP Morgan Chase hier Government Affairs gemacht. Ist also da so ein alter Hase in dem Bereich. Haben sie sich wohl jemanden mit Erfahrung geholt? Finde ich an der Stelle ein bisschen faszinierend, weil ja Tim Cook, ne, der zukünftige Executive Chairman, das ja in gewisser Weise übernehmen sollte. Zumindest wurde das ja verkündet. Entweder machen sie das dann jetzt im Zusammenspiel oder vielleicht macht das doch nur noch irgendwie formell und vielleicht haben sie hier mit Gatten da jemanden gefunden, der das auch ganz gut machen kann. Oder, um es andersrum auszulegen, es könnte auch ziemlich eindeutig irgendwie nochmal heißen, dass sich John Turnes da eher von lösen möchte, von diesen Kontakten mit der Trump-Regierung. Denn Cook ist ja da auch nicht unkritisiert geblieben mit seinen Arten und Weisen, wie er da, ne, zum Beispiel eben Geld locker gemacht hat, damals für die Inauguration und diese Geschichten. und dafür dann aber auch dahinter stehen musste die ganze Zeit. Ist ja selbst schuld gewesen. Und ja, also ne, diese Geschichten, das Thema hatten wir ja damals auch besprochen. Und prinzipiell natürlich eine Sache, wo, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich als CEO mich auch gerne raushalten würde. Keine Ahnung, von John Terence haben wir da jetzt bisher nichts zu gehört, aber man hat ja Tim Cook immer sagen lassen, er würde gerne die anderen Leute davor schützen, diesen Kontakt mit der Trump-Regierung haben zu müssen. Ne?
Ja gut, ich glaube, da will jeder sich vor schützen. Die Frage ist, wie realistisch das am Ende ist. Ne? Ich meine, Situation braucht man nicht durchkauen. Ich glaube, wir haben mal oft genug. Ist halt schwierig gerade für Unternehmen und mit Donald muss man sich irgendwie sich gut halten und sonst wird's unangenehm, je nachdem. Mhm. Deswegen bleibt ja auch Tim da im Background noch auf jeden Fall aktiv und ne, ist der Ruf einmal ruiniert, ne, lebt sich's ganz ungeniert. Das Thema für Tim ist ja durch. Vielleicht kann Apple da aber allgemein so ein bisschen noch Distanz gewinnen, weil wir hoffen doch alle sehr, dass diese Administration endlich ist, ne, also laut demokratischem Recht. In den USA, das heißt nicht, dass danach unbedingt jemand Besseres da ist, leider, aber man weiß ja nie, ne? Die Amerikaner haben ja die Wahl dann und dann gucken wir mal, was daraus wird und dann kann ja auch die Welt ganz anders wieder aussehen und mit Welt ist ja gar nicht mal so falsch gesagt in dem Fall, also nicht nur die Apple-Welt, sondern allgemein und ja, dass sich jetzt John Turner dann nicht noch unbedingt die ja, den Ruf versaut, ist vielleicht gar nicht so doof. Jetzt müssen wir mal, warten wir mal ab. Also.
Ja, naja gut, du musst schon eine gewisse Neigung dazu haben, vermute ich mal. Ne? Also, wie ich eben schon sagte, wenn ich da die Wahl hätte, mich rauszuhalten oder nicht, dann würde ich mich da raushalten.
Ja, die Frage ist halt immer, wie weit du das kannst. Ne? Du bist ein aktiengeführtes Unternehmen, du kannst da nicht einfach sagen, der Typ ist ein Vollidiot, dann macht der Typ dir Schwierigkeiten. Du bist dafür sehr viel Zukunftssicherheit verantwortlich. Da muss man halt seine persönlichen Sachen, glaube ich, auch raus. Ich glaube auch nicht, dass Tim persönlich super viel von Donald hält. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlicherweise. Klar wird er das nicht öffentlich kommunizieren. Das wäre auch höchstgradig dämlich von ihm. Und genauso wenig wird das John Turnes tun. Sie sind ja da ja sehr gut da drum rumzutanzen, sich dazu zu äußern. Beziehungsweise Apple ist ja auch sehr gut, Interviews vorzugeben, was gefragt wird und was nicht. Ne? Also da darf man ja auch nicht wirklich abweichen bei Apple und deswegen, das ist ja so ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, wir hoffen mal, die Zeit ist endlich, wir wünschen Nate Gatten auf jeden Fall alles Gute, viel Spaß, bestimmt ein spannender Job, falls du keine Lust mehr hast, das mache ich auch. Und,
so mit The Donald treffen, ja? Siehst du nicht da?
Ich fände das, also ich würde es wirklich gerne mal machen. Also ich würde Donald wirklich gerne machen. Ich glaube, das kann lustig werden mit so einem senilen Alten. Und ich glaube, da kannst du einen Spaß haben. Weil der hat ja völlig einen am Schirm. Also,
ja, gut, mal so Mäuschen spannend. Spielen würde ich natürlich so,
ja,
auch.
Klar. Also bin ja neugierig, bin ich ja. Aber naja, das, und dann gucke ich mir den neuen Ballsaal an irgendwann.
Boah, das sieht ja hässlich aus, oder? Ich habe das erste Mal Bilder gesehen.
Der wird ja noch nicht fertig. Also genauso wie der Pool, der jetzt wieder kaputt ist. Und,
ja, aber mal ganz davon abgesehen, das ist doch total derangiert groß daneben, oder?
Ja, es ist, man muss Dekadenz mögen, glaube ich. Ich glaube, da ist keiner von uns beiden der Richtige für. Ne? Also ich finde auch das ganze Gold nicht schön. Ich bin kein Goldmensch. Also ich mag schon auch mal ein bisschen Gold, ne? Aber nicht hier, ne? Nicht so.
Nicht der Donald.
Als wenn ich im 18. Jahrhundert leben würde. Aber gut, am Ende ist halt Geschmackssache, gibt genug Leuten, denen das auch gefallen wird. Feel free, wenn sich das einer leisten kann. Ob das auf Staatskosten sein muss, weiß ich nicht. Andere Geschichte. Aber wir machen ja keinen Politik-Podcast, deswegen lassen wir das jetzt.
Aber um das abzuschließen, haben Sie nicht jetzt gerade irgendwie einen Einspruch gegen die Geschichte, der Kongress irgendwie gesagt, Sie, ich meine, da gab es einen höchstrichterlichen Entscheid, dass Donald das nicht hätte einfach so bauen dürfen. Er hätte das vom Kongress genehmigen lassen müssen. Oder
ja, sowas. Das kann gut sein, aber das ist wie alle Entscheidungen, da pfeift er ja drauf und sagt mir, egal, mach ich trotzdem und dann macht auch keiner was. Also das ist ja immer das Problem, ne? Ja, also das ist ja bei so vielen Sachen, der Iran-Krieg ist auch nicht ganz richtig, was er da macht. Ja, und? Also, nochmal, pfeift der drauf, ne? Also das ist schwierig. Ich maß mich nicht an, da zu wissen, was der richtige Weg ist und wie das so da bei denen mit ihrer Constitution so funktioniert. Aber nochmal, es sind bald Wahlen und da können die Amerikaner noch entscheiden, ob sie da so weitermachen wollen oder nicht.
Ja, bald ist gut, ne? 3 Jahre noch, oder?
Zwei? Meine ich.
Sind wir schon im zweiten?
Ich hoffe zwei. Ich hoffe, ich vertue mich nicht. Aber Zwischenwahlen sind ja jetzt in jedem Fall. Und
Aber Midterms, genau, ne? Das ist ja dann in der Mitte. Ja.
Aber
okay, dann wird das jetzt zum Zweijährigen sein, ja.
Mhm. Ja, 28 sind wieder Wahlen. Und, oder US-Wahlen 27, dann ist das erste Präsident für 28, also.
Ja.
Ne? So, aber hör dort, wir warten mal ab.
Genau.
Das ist nicht unser Hauptthema.
Ja. Richtig. So. Ja, aber wo wir schon bei amerikanischen Themen sind, können wir das nächste Thema machen. Und zwar, Apple hat seinen ja auch irgendwo in der Trump-Kampagne angekündigten Advanced Manufacturing Center in Houston eröffnet. Das ist übrigens am selben Standort, wo jetzt auch die amerikanischen Mac, Power Mac oder die größten, später glaube ich war das, ne, hergestellt worden sind, immer wieder mal irgendwie Kram gefertigt worden ist von Apple und wo sie jetzt auch die, ich meine Mac Minis waren es, ne, als nächstes fertigen wollen und in dieser Location in Houston, wo auch also in der Vergangenheit diese Fertigungsthemen gemacht worden sind. Ach so, und wo auch die AI-Server für Apples Data Center gefertigt werden. Die haben auch so eine Endfertigung dort. Die haben da ja einen relativ großen Standort und da haben sie jetzt hier diesen Advanced Manufacturing Center eingeweiht. Das ist diese Geschichte, die sie angekündigt haben, wo sie amerikanische Mitarbeiter trainieren wollen, also anlernen wollen auf die modernen Techniken. Ne? Das Problem von dieser ganzen Geschichte Made in America, die Trump da ja schon seit einiger Zeit immer wieder proklamiert hat, ist ja, dass in Amerika das gar nicht so einfach möglich wäre, aktuell jetzt einfach wieder alle iPhones zu fertigen, weil halt eben die ganzen Lieferketten, die Zulieferer, die Handwerker, die Engineers dahinter, die Tools, Fachleute, diese ganzen Toolchains dahinter, die alle so als Rattenschwanz hinter diesen großen Fabriken mit dranhängen und in diesen großen Zentren in China halt eben jetzt extrem intensiv und gut etabliert sind und in Amerika abgebaut worden sind. Ja, es gibt einfach keinen von diesen handwerklichen Berufen mehr, die aber nur sehr großes Know-how erfordern, die in Amerika überhaupt jetzt gerade in großen Mengen da einspringen und diese Fabriken betreuen könnten. Nein, die müssen die wirklich ausbilden und auf den aktuellen Stand bringen und dafür müssen sie Apple eigene Engineers bzw. Fachleute dann irgendwie aus China und sonst wo irgendwoher dahin bringen und die auf den aktuellen Stand bringen. So, oder anlernen oder was auch immer sie da jetzt konkret tun werden. Das war so ein bisschen nebulös die ganze Zeit. Habe ich auch nicht irgendwie was Vernünftiges von lesen können. Sie haben hier lediglich gesagt, die Leute würden trainiert von, Zitat, Apple Engineers, was auch immer das heißen soll, ob das jetzt Trainer sind, die sie extra einstellen oder ob sie wirklich irgendwelche Engineers aus Cupertino dahin schicken und mit denen dann irgendwie Geschichten erzählen lassen. Und sie haben nur gesagt, irgendwie kleine und mittlere Firmen können kostenlos teilnehmen. Sie haben aber nicht gesagt, um welche Jobs es konkret geht oder um was es konkret geht. Es geht einfach nur darum, dass sie sagen, irgendwie kleine Firmen und mittlere Firmen können kostenlos mitmachen. Große müssen dann wohl scheinbar was bezahlen, keine Ahnung. Oder was auch immer damit gemeint ist, das haben sie ja nicht geschrieben. Und sie sagen dann hier so nebulös, Teilnehmer sollen lernen, wie sie Produktionsherausforderungen erkennen und mit an diesen arbeiten können. Ja, das sagt so alles und gar nichts. Naja, also lassen wir es mal abwarten. Aber prinzipiell, wir verstehen ja dieses Problem. Es gibt halt eben einfach keine Toolmaker und nichts mehr. Und geschweige denn auch einfach so viele Leute, die sich in die Fabrik stellen und für wenig Geld die iPhones zusammenschrauben wollen. Das ist ja auch noch ein Thema. Ne? Deswegen wurde das ja damals alles wegen der ach so wichtigen Globalisierung alles outgesourced irgendwann, ne? Und sterben lassen. Ja, es ist gestorben. Ne? So, und dann musst du heute, in Deutschland kriegst du auch keinen mehr dazu, in der Fabrik zu arbeiten. Ne? So, und das kannst du nur noch mit Vollautomatisierung machen, dann lohnt sich das noch in Deutschland herzustellen. Das ist aber dann auch das, was sie letzten Endes in Amerika jetzt machen werden. Also sie werden da möglichst viel Automatisierung versuchen, brauchen aber natürlich trotzdem immer noch Toolmaker und so weiter. Weil, ja, das muss halt eben auch alles aufgebaut werden. Ne, das wissen viele Leute nicht, die sich da noch nie mit beschäftigt haben. Es ist halt eben quasi nochmal ein gigantischer Teil, so ein riesen Wasserkopf von Produktentwicklung im Hintergrund notwendig. Ne? Denn Apple muss eben nicht nur das Telefon entwickeln, was sie bauen und verkaufen wollen, sondern sie müssen auch die Tools entwickeln, mit denen sie die Telefone bauen können. Das heißt also, die müssen für jeden Schritt, müssen die das geplant, konzipiert und irgendjemanden solche Tools hat bauen lassen. Und wenn du sowas machst, solche Tools, die kosten schnell sehr viel Geld, wenn das irgendwie Edelstahlblöcke sind, die hier ja, mit der Hand gemacht werden müssen oder gefräst werden, heute ja eher dann mit CNC-Maschinen oder sowas. Das sind halt eben Dinger, die kosten $100,000 das Stück. So, und dann musst du dann irgendwie eine Handvoll von haben und dann hast du da natürlich schon eine ganze Menge Zeug zu machen und auch richtig Geld, was du da bewegen musst, um diese Produktionsstraßen aufzubauen. Jeder Schritt muss einzeln konzipiert und gemacht werden und die haben Dutzende Schritte und das ja auch noch bei unterschiedlichen Zulieferern und so. Und bei manchen sind jetzt die Apple Engineers involviert und bei meinen anderen wieder nicht. Ne? Endfertigung machen sie meistens selbst. Die Fertigung von den Komponenten machen dann eher die Zulieferer. So, aber lange Rede, kurzer Sinn, du hast halt eben so einen riesen Wasserkopf an Toolmakern dahinter, die halt eben diese ganzen Jigs und Prozesse entwerfen müssen. Teilweise brauchst du Software, um halt eben irgendwie hier die Firmware aufspielen zu können und Tests machen zu können. Da müssen so Testpunkte gemacht werden, wo man dann die Telefone, zum Beispiel so ein fertig hergestelltes Mainboard reinstecken und testen kann, ob das alles in Ordnung ist, was da drauf ist. Ja? Und solche Geschichten.
Also ich finde die Idee spannend. Bin mal gespannt, ob das realistisch wird tatsächlich. Ja. Weil das ist ja immer so. Ja, keine Ahnung. Also es ist immer nett gedacht, das meine ich nicht. Ne? Ich finde das ja grundsätzlich vollkommen okay. Aber ob das dann am Ende irgendwie tatsächlich so realistisch ist, weiß ich nicht, ehrlicherweise. Also
lass mich gerade noch mal so sagen, das gab's ja alles. Ne? So, damals hat man halt hat man in den Fabriken manuell gearbeitet, heute würde es das automatisieren. Aber diese Tool-Leute, die gab es ja. Das ist nur gestorben durch die Globalisierung. Ne? Und deswegen haben sie jetzt das Problem, dass sie das wieder aufbauen müssen. In Deutschland ist es dem Hörensagen nach nicht ganz so schlimm gewesen. Da ist das nicht vollkommen gestorben, weil immer so ein bisschen Fertigung auch noch da gewesen ist. Aber in Amerika soll das halt eben wirklich komplett gestorben sein. Ja, das ist halt eben wie Handwerker. Ne? Wenn du keine Elektriker mehr brauchst, dann gibt es auch keine Elektriker mehr. Punkt. So, und dann so ist das bei diesen Jobs gewesen. Die Nachfrage ging gegen null. Die Leute, die noch nachgefragt gewesen sind, die sind halt eben irgendwie nach Asien gegangen, um da irgendwie dann die Fertigung in den Fabriken aufzubauen. Und dann sind die irgendwann da geblieben oder weggestorben. Einfach altersbedingt dann, jetzt meine ich, ausgeschieden, sagen wir mal eher lieber. So, und heute, entweder sind die Maschinen einfach total veraltet von den Leuten, die das noch beherrschen, im Vergleich zu dem, was es heute gibt. Und dann auf der anderen Seite halt eben die neuen Sachen haben nur die Chinesen gelernt. So. Naja, gut. So, ich habe es ja schon einmal durchiteriert. Also das ist aktuell der Fakt. Und das scheint halt eben hier auch dieser Incentive von Apple für diesen Advanced Manufacturing Center zu sein, der übrigens, letztes Zitat dazu, hunderte von Millionen Dollar Investment gehabt haben soll. Warum auch immer und wo auch immer, das ist nicht ganz klar geworden.
Klingt aber erstmal gut.
Vielleicht haben sie da Fertigungsstraßen aufgebaut oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ne? Aber nur für irgendwie ein paar Schulungsräume klingt jetzt hunderte von Millionen auch ein bisschen viel. Na gut, ja. Man wird es wahrscheinlich nicht konkret erfahren, weil immer ein bisschen verschwiegen die ganze Geschichte. Aber ja, prinzipiell schön zu hören, dass sie sich da Mühe geben. Also Apple hat da ja auch tatsächlich ein berechtigtes Interesse. Ja, das haben sie ja auch damals, Tim Cook und ein paar andere auch immer wieder mal gesagt, sie hätten ja überhaupt nichts dagegen, in Amerika zu fertigen. Ja, das ist genau dasselbe wie hier bei uns Made in Germany. Ne? Also das ist natürlich auch ein Qualitätskriterium, wenn die da die iPhones in Amerika fertigen könnten. Aber es geht halt eben nicht realistisch, zumindest aktuell nicht. Und deswegen müssen sie daran arbeiten, dass sie das wieder ans Laufen kriegen. Wahrscheinlich wird das dann nicht wieder 100% ans Laufen kommen, aber vielleicht kriegen sie einen Teil wieder zurück.
Ja, also ich bin mal gespannt, wie viel sie da tatsächlich zurückbekommen und was da am Ende realistisch ist. Aber ich meine, es gab ja schon mehrere Versuche mit Chip-Produktion in den USA, was dann irgendwie nicht so
TSMC sieht ja gut aus, ne? Also Intel ist ja hingegangen, hat sich zeigen lassen, wie es geht bei denen. Das ist auch genau dasselbe. Das kam aus den USA. Intel ist der absolute King gewesen. Dann haben sie es verloren und jetzt haben sie sich von TSMC zeigen lassen, wie es geht. Wie es aktuell geht. Das ist im Prinzip auch so. Das ist genau dasselbe passiert. Ja, so ist das dann aber nun mal. Das ist halt eben genau diese Geschichte, wo man jetzt als Techniker halt eben auch bei der Globalisierung immer den Kopf schütteln musste und sich irgendwann gefragt hat, geht das nicht mal nach hinten los? Und ja, es ist nach hinten losgegangen. Ja, war auch zu ahnen. Ja. Na schön. So, also Advanced Manufacturing Center ist am 13. August eröffnet worden. Also hat also Betrieb schon aufgenommen. Und wir sind mal gespannt. Vielleicht sickert mal das eine oder andere durch, was sie da jetzt konkret tun. Aktuell ist es ja etwas nebulös. So, dann haben wir ein Thema hier berichtet von Apple Insider. Und die haben mal wieder die Obsoletlisten bei Apple beobachtet und haben jetzt einen guten alten in der Obsoletliste neu wiedergefunden. Da gibt es ja so Dokumente bei Apple, wo die drinstehen. Und zwar das iPhone X ist jetzt obsolet tatsächlich.
Hi. Ja, First Gen Face ID.
Ja, genau. Ne? Unser erster echter, ernstzunehmender Einstieg in Face ID. Und meine Güte, ist das gut gewesen. Ernsthaft, ne? Also, es gibt zwar mittlerweile eine Second-Gen-Face ID, ne? Aber da gab es, glaube ich, nur Hardware-Anpassungen, die so das kostengünstiger gemacht haben. Aber das ist tatsächlich in der ersten Iteration rock solid gewesen. Ne? Das hat von Anfang an super gut funktioniert. Ganz im Gegenteil zu Touch ID. Ja, ich habe die Tage hier wieder versucht, von das iPad von Töchterchen, irgendwie hier iPad 7th oder 8th Gen, auch noch mit Touch ID drauf, mit Touch ID drauf, hier versucht irgendwie Finger anzulernen. Meinst du, ich hätte das hingekriegt? Ja. Dasselbe mit meiner Schwiegermutter. Irgendwie versucht das iPhone 8 nochmal neu anzulernen, weil es wieder die Finger alle verloren hatte. Keine Chance. Bei beiden kriege ich das nicht angelernt. Ich kann mich auf den Kopf stellen. So, und die benehmen sich jetzt irgendwie nicht besonders komisch oder so. Die benutzen das so wie jeder auch, aber es sagt irgendwann immer Error.
So. Ja, also ich kenne auch einige Leute hier mit Schwierigkeiten. Ich muss zugeben, ich hatte selten Schwierigkeiten mit Touch ID. Ich fand die großartig. Aber ich kenne in der Tat so den oder die ein oder andere, die damit Schwierigkeiten haben. Ich fand es immer noch ein unfassbar tolles System damals und bis heute eigentlich auch immer noch. Na, Mac benutze ich es immer noch liebend gerne. Ja. Und ich war ja großer Gegner der Face ID am Anfang. Echt? Ich hab ja damals kein X gekauft. Aber das lag ja daran, dass es kein großes gab, sondern es gab ja dann nur das iPhone X und keine große Version. Und ich war ja Plus-Nutzer damals. Und dementsprechend habe ich mir dann für das iPhone 8 Plus entschieden und war damit auch sehr glücklich. Stimmt. Muss ich zugeben. Aber als dann das XS kam, jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob ich mir das geholt habe.
Ja, ich kann mich noch dran erinnern,
wie wir damals so. Jetzt nicht mehr,
oder? Da haben wir uns gerade kennengelernt. Da haben wir so in der Mensa gesessen und schon hier genördet, ne?
Genau. Das ist schon ein paar Tage her.
Ja, ewig her mittlerweile. Und da hattest du noch das 8 Plus und
sagtest,
vielleicht kaufe ich was Neues, als dann dass Ten schon da war.
Ja, 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 genau. Also das
legendär.
Ist,
unsere Anfänge.
Ich weiß noch, wie ich bei der Telekom in Bonn war, das abholen und das 8 Plus, weil und mich dann gegen dieses X gewehrt habe, weil ich gesagt habe, das ist doch doof. War es nicht. Also, ne, im Nachhinein, natürlich ist Face ID ein tolles Produkt geworden, überhaupt gar keine Frage. Ich war damals einfach nur zu verbohrt, kann man kaum glauben. Und
ich hab's ja
aber wie gesagt, ich wollte halt auch das große Display. Ich wollte kein kleines. Ne? Ich hatte das ja auch jetzt vor ein paar Jahren noch mal als Diensthandy ein kleines Telefon, aber beziehungsweise habe ich heute auch noch. Also ein kleines relativ, ne? Also 16 Pro, aber also vom Display-Format her klein. Ne? So, ich komme damit einfach nicht mehr zurecht. Ich bin da einfach völlig aufgeschmissen. Ich kann das nicht. Ne? Das nervt mich zu Tode. Ich weiß nicht warum. Es ist eine Katastrophe. Also, das ist für mich leider keine Option mehr. Es ist so unconvenient für mich. Ich möchte gerne das groß haben und es stört mich ja auch nicht. Ne? Also, ich habe Taschen, die groß genug sind dafür. Gott sei Dank. Und von daher passt das in der Regel.
Das ist lustig, dass wir da so auseinander diffundieren. Das haben wir schon immer gemacht, aber ich kann das Große nicht. Ne, das Thema kennen wir ja schon. Aber whatever you like. Ne, dafür gibt es unterschiedliche Versionen. Außer das 10, das gab es halt eben nur als die quasi Pro-Version. Ne, das kleinere von den beiden. Und gut. Aber das haben sie dann im Folgejahr wieder gut gemacht. Ne? Das RS ist ja dann tatsächlich so. Damals hießen die ja dann noch S, immer dazwischen die Modelle. Sind ja dann relativ zügig dann, also was heißt zügig, im Folgejahr dann gekommen. Ne? Na gut. Ja, in dem Sinne, Face ID beim iPhone X jetzt schon auf dem alten Teil, leider ansonsten immer noch nirgendwo drin. Ich muss einmal kurz wieder meine Verwunderung nochmal darüber äußern, dass sie das einfach nie woanders eingebaut haben. Ja, mit ein bisschen Brimborium ins iPad gebracht, natürlich nur ins iPad Pro, was ich auch weiterhin sträflich vernachlässigt finde, weil das einfach als meiner Meinung nach mittlerweile eine Standardtechnologie geworden sein sollte, die überall rein gehört.
Ich kann mir auch immer noch nicht vorstellen, dass die Teilepreise für das Ding so dramatisch sind, dass das ernsthaft sich rechnet, weil ganz im Ernst, diese Touch-ID im Home-Button ist so bescheuert, oder im Sperr-Button. Ja. Das ist wirklich, also das ist eine Verschlechterung der Touch-ID, muss man ganz klar sagen, weil die Fläche einfach kleiner ist. Mhm. Finde ich keine gute Iteration. Und wie gesagt, ich bis heute, warum nicht in den Studio-Displays? Würde total Sinn machen, würden die Dinge auch vom Preis her halt ein bisschen mehr Sinn machen. Nicht vollkommen, aber ein bisschen mehr Sinn. Und so, ich wäre so großartig, könnte ich mit meinem Firmenrechner, würde ich mir wahrscheinlich sogar anschaffen, kann ich meinen Firmenrechner, meinem privaten Mac Mini mit entsperren, wunderbar, ein Traum, braucht keine Touch-ID. Mhm. Großartig. Oder ist das wieder ihr Gimmick von, boah, die meisten kaufen hier die Apple-Tastaturen, weil da ist nur Touch-ID drin und wenn wir da jetzt Face die reinmachen in die Bildschirme, dann brauchen die nicht mehr oder was. Weiß ich nicht. Ne? Bei MacBook bin ich noch bei. Das heißt, war der Platz nicht da. Das verstehe ich, dass das nicht mal so eben ist. Aber
hätte man aber auch mal einfach was Kreatives machen können stattdessen.
Ja.
Hatten ja nichts zu tun in der letzten Zeit.
Ja gut, ich glaube, das würde Apple anders sehen. Aber,
nein, aber ja.
Es ist schon krass, wie hart das auf dem iPhone gehangen ist.
Also, genau, ja. Ich mag einfach dieses Argument nicht gerne stehen lassen, dass sie da einfach, das Einzige, was sie halt eben scheinbar zu denken scheinen, ist, es passt nicht rein, Punkt. So, weil sie haben halt eben einfach die Deckelgehäuse von den MacBooks so dünn gemacht, dass halt eben quasi nur noch drei Blätter reinpassen. Und ja, klar, da kriegst du ja noch nicht mal eine vernünftige Webcam rein. Das Thema kennen wir ja auch zu Genüge, geschweige denn irgendwie ein Face-ID-Sensor. Aber meine Güte, hätten sie sich was einfallen lassen. Was weiß ich, ja. Es gibt doch so viele Möglichkeiten, wie man irgendwo an irgendwelchen Stellen Platz produzieren kann. Und dann gehen sie halt eben weg von den super dünnen Oberteilen. Die sind sowieso immer so gefährdet zu biegen. Jedes Mal, wenn ich das MacBook Air in die Hand nehme, dann denke ich mir immer so, das ist aber auch so extrem am Limit. Ne, das hatte ich gesagt, als das MacBook Neo kommt. Das MacBook Neo, das fühlt sich rock solid an, wenn du das aufmachst. Ne? Das flext nicht, das ist stabil. Das Air, das ist so total grenzwertig. Man, jedes Mal, wenn ich das aufmache, denke ich mir, ne? Da wunderst du dich ja, dass das so lange hält. Ne? Und ja, ich habe das auch schon nicht einfach in die Tasche geschmissen, weil ich mir Sorgen gemacht habe, dass ich es eventuell sogar durch dieses Verflexen kaputt kriegen könnte, was ich vorher noch nie gedacht habe bei irgendeinem anderen MacBook. Und ja, also für mich ist das so Extreme Thinness von dem MacBook Air, wo sie wieder Abstand von nehmen sollten. Haben sie aber ja fürs Neo auch gemacht. Ne? Das mag natürlich dieser neue Produktionsprozess und diese etwas dickeren Strukturen dann letzten Endes begründen, aber für mich fühlt sich das halt eben auch einfach solider an, ne? Hochwertiger. Und das ist schon faszinierend, dass sich das günstige, hochwertige anfühlt. Ne? Ja, aber das ist halt eben der Kompromiss. Sie haben extreme Dünnheit pressiert und ich finde, da haben sie es ein bisschen übertrieben. Ja. Na gut. So viel dazu. Du hast ja kein Air, ne? Du hast das Neo. Was hältst du vom Neo, wenn du das aufmachst?
Ich finde es gut. Ja. Also ich bin sehr zufrieden.
Sehr gut. Sehr schön. Wunderbar. Ja, so, wo waren wir gewesen? Ach so, ja, iPhone X ist obsolet. Ja, und genau, und wo wir schon bei MacBooks waren, das MacBook Pro 2018 ist auch auf die Obsolet-Liste gekommen. Das ist übrigens auch ein eher legendäreres MacBook, weil das nämlich den T2-Chip drin gehabt hat. Ne? Also das ist quasi die letzte MacBook Pro Intel-Variante gewesen, die zwar halt eben mit dem T2-Chip ausgestattet gewesen ist und deswegen schon so ein bisschen nach Apple Silicon roch, aber noch nicht so ganz Apple Silicon war. Ne? Ja, gut, das wird man wahrscheinlich nicht groß vermissen, würde ich dann an der Stelle mal so vorsichtig sagen, vor allen Dingen auch, weil da ja die Butterfly-Tasten, das Butterfly-Keyboard drin gewesen ist, also würde mich mal interessieren, ob das mittlerweile irgendwie massenweise Probleme macht bei den Leuten, die noch haben. Ja, solltet ihr irgendwie noch ein MacBook mit Butterfly-Tasten haben, berichtet doch mal, ob ihr das, also wenn ihr es noch aktiv in Verwendung habt, das würde mich vor allen Dingen interessieren, berichtet doch gerne mal, ob die noch leben oder ob die sukzessive am Sterben sind, die Tasten. Das würde mich mal interessieren, weil Apple hat ja offiziell den Support für dieses Tauschprogramm 2024 wieder eingestellt. Also du kriegst jetzt nicht mehr kostenlos oder kostengünstig diese Tasten getauscht. Du musst das jetzt wieder mit einem Uppercase-Tausch kostenpflichtig machen und der kostet ja, was ist es, 500 Euro oder sowas, Pi mal Daumen. Und das ist ja brutal teuer. Brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ja, berichtet mal gerne, schreibt mir mal hier an nerds@apfelnerds.de, das würde mich mal sehr interessieren. Ich habe die zwar auch benutzt, aber nicht so lange benutzt, weil das Arbeitsmaschinen waren in meinem Fall. Und die habe ich dann relativ schnell abgegeben und dann war es vorbei.
Der pure Luxus. Ich habe sie geliebt, die Butterfly Keyboards, die besten ever. Schön flacher Anschlag, geilste Tastatur überhaupt. Ich habe sie abgöttisch geliebt, die Dinger. Auch wenn das MacBook selber war, ich hatte das MacBook Pro totaler Ranz war, weil es viel zu unter ausgestattet war. Aber das war ja das mit den 256 GB, falls du dich erinnerst, Daniel.
Ah, ja.
Genau, was die ganze Zeit am Swappen war, richtig nervig. Aber die Butterfly-Tastatur, ein Traum. Ich habe sie geliebt. Ich weiß, die Krümelproblematik und ist schon alles gut. Ich verstehe das, dass es das da Hater gibt und das ist auch vollkommen okay und das war auch keine Meisterleistung von Apple. Aber ich liebe diese kleinen Anschläge. Ich weiß nicht warum. Ich habe ja auch mal von Daniel diese Keychron. Nee. Doch, so heißt die, ne?
Ja, die
Tastatur genommen. Die mechanische, gar nichts für mich. Krieg Schmerzen im Unterarm irgendwann. Ich liebe ja die kleinen Anschläge. Ganz im Ernst, die von der Standard-Apple-Tastatur hier extern sind mir schon zu hoch. Also ich fand die Butterfly
echt?
Ja, okay. Großartig. Die Butterfly war so toll. Wenn es das noch mal gäbe, würde ich sofort kaufen. Aber da bin ich halt der Einzige. So.
Ja, und das stimmt. Das kann ich auch nicht nachvollziehen.
So, ja, nee, muss ja auch kein. Wobei man das ja gut machen kann. Also im Grunde musst du ja nur irgendwie gut abnehmbar machen, dass die Krümel rauskriegst nach unten. Dann machst du oben die Deckel ab und schüttelst aus. So, wäre ja schon gut gewesen. Also bei MacBook nicht, aber jetzt bei so einer extra internen Tastatur würde das ja gehen. Mhm. Aber nein, ich verstehe schon die Problematik, ist auch vollkommen okay, aber ich fand sie wirklich großartig. Ich weiß, damit bin ich ziemlich allein auf weiter Flur, aber
ja. Aber du hast auch, glaube ich, dann einmal an dem Tauschprogramm teilgenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Haben wir im Apple Store gesessen damals, als wir da in der Nähe gearbeitet haben. Ne? Das war ja die Maschine. Also einmal hast du das mindestens tauschen lassen, kann ich mich dran erinnern.
Nee, die Apple Arbeitsmaschine nicht.
Nicht?
Nee, ich habe von meinem privaten habe ich die Tastatur tauschen lassen.
War das die? Okay.
Ja, aber das war keine Butterfly, das muss man sagen. Das waren die alten.
Okay, aber gut. Ich habe auf jeden Fall bei der Arbeitsmaschine, ich hatte ja so ein T1 MacBook Pro von einem Jahr davor. Das habe ich einmal, glaube ich, tauschen lassen. Und mein privates MacBook, was ja auch Butterfly-Tasten hatte, die waren übrigens noch flacher, ne? Die sind total grützig gewesen. Und die habe ich auch einmal tauschen lassen. Einmal oder zweimal? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich es vielleicht noch ein zweites Mal habe tauschen lassen, als es dann aus dem Apple Care rausgegangen ist. Aber ja, die waren total Grütze und die gingen auch kaputt wie die Fliegen. Ja. Na gut, aber das ist so, wieder mal so ein Thema, was zum Glück abgehakt ist. Und gut, also ich muss ja sagen, mit den aktuellen Tasten bin ich super zufrieden. Ich liebe die externen Tastaturen genauso wie die Tastatur vom MacBook Air. Die vom MacBook Air finde ich ein bisschen besser sogar, weil die so ein bisschen griffiger sind, die Tasten. Die haben so ein kleines bisschen Widerstand, wenn man da drauf tippt. Die von den externen Tastaturen, die sind ja eher glitschig. Aber das ist nur so ein Feeling, glaube ich. Ne? Das macht jetzt keinen wesentlichen Unterschied. Aber ansonsten sind die ja quasi gleich. Zumindest jetzt das aktuelle Air, was ich benutze, und die externe Tastatur, die ich hier am Mac Mini benutze. Und da bin ich mit beiden sehr glücklich. Kann ich fliegend drauf schreiben. Ich schreibe ja auswendig. Ich habe leider nie 10 Finger schreiben gelernt, aber ich schreibe halt eben auswendig, weil ich schon seit Ewigkeiten auswendig gelernt habe, wo die Tasten sind, und kann dann relativ zügig schreiben damit. Also ich komme irgendwie, was ist Klasse 3 oder 4 bei den Rechtschreibtools, die Geschwindigkeit bewerten. Also ich bin da schon.
Solange die nur die Geschwindigkeit bewerten, klappt das bei mir auch. Wenn die anfangen, die Rechtschreibung zu bewerten, habe ich auf jeden Fall eine 6. Das steht schon mal fest. Also ja. Und Punkt- und Kommasetzung habe ich komplett verloren. Das mache ich nie. Das ist übrigens bei mir immer so ein Markenzeichen. Wenn ich anfange, Satzzeichen zu benutzen, dann war es diktiert.
Okay.
Dann habe ich es nicht selber geschrieben. Also, dann habe ich es immer über die Tastatur gemacht, also über die Diktierfunktion. Sobald ein Komma drin ist, kann man fast 100%ig sehen. Also wenn 2 drin sind, es 1000%. Mhm. Aber wenn 1 drin ist, kann man sein, dass ich aus Versehen setze. Aber zu 99% setze ich wieder. Also Punkt, ja, das mache ich. Aber Groß-Kleinschreibung, Kommasetzung existieren bei mir einfach nicht in Nachrichten oder sowas. Da bin ich komplett schmerzbefreit. Also das hab ich mit der weiß ich gar nicht. Ich glaube, mit der Realschule aufgegeben oder so.
Tüdelü. Beim
Abitur, da war Ende. Weil ich das nicht mehr musste im Studium, konnte ich das ja alles kontrollieren lassen. Und wenn man 2 Deutschlehrer in der Familie hat, geht das. Dann kann ich mal sagen, hier, guck mal nach. Schau mal, was ich da für einen Blödsinn geschrieben habe. Da gab es ja noch keine AI.
Gut. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also iPhone X und MacBook Pro 18 sind jetzt obsolet. Das heißt also, solltet ihr noch irgendwie Bedarf nach Ersatzteilen haben, vielleicht allerletzte Chance, aber typischerweise, wenn sie auf die Obsolet-Liste kommen, dann ist es ja vorbei. Also erst gehen sie auf Vintage und dann auf Obsolet. Das heißt, es dürfte jetzt vorbei sein mit Ersatzteilen. Ja, vielleicht habt ihr gerade so noch eine Chance, jetzt noch irgendwie was zu bekommen. Aber es wird auf jeden Fall jetzt vorbei sein. Ja, in diesem Sinne, auf Wiedersehen, iPhone 10. Das war schon ein schönes Ding. Das habe ich auch immer noch hier irgendwo in der Kiste liegen. Klavierlack. Ach, war das schön. Total zerkratzt nach 3 Tagen. Genauso wie die iPods damals, die Originalen. Ne? Auch auf der Rückseite immer total zerkratzt schon. Ja, dann ist es dann auch egal gewesen irgendwann. So kann man es natürlich machen. Na schön. So, und jetzt haben wir noch eine kleine Meldung hier von Apple selber reingerauscht. Und zwar hier zu Friday Night Baseball. Das ist ja so eine Sache, die Apple hier über Apple TV Plus zum Kauf anbietet. Ist es zum Kauf oder ist es kostenlos? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Der Herr ist abgelenkt. Aber die
Entschuldigung, ich versuche gerade Cat-Content zu kreieren. Ich bin dabei, warte.
Ich sagte gerade, ist Friday Night Baseball kostenlos oder muss man das extra kaufen? Oh, ein Schwänzchen. Sehr gut, Cat-Content.
Mit Zusammenhang, mit Kontext, bitte.
Ja, es ist die Katze.
So, Friday Night, ich glaube, das war umsonst tatsächlich.
War das umsonst? Okay, ja gut. Könnte sein, ich bin ja nicht informiert. Aber Apple meldet auf jeden Fall, dass Friday Night Baseball in Zukunft in Apple Immersive gestreamt wird. Für die Vision Pro natürlich nur, weil alle anderen können es ja nicht. Aber es wird jetzt tatsächlich das, was sie letztlich ja mal Beta getestet hatten, regelmäßig gemacht werden. Am 28. August soll das starten mit dem ersten Spiel, hier irgendwie Red Sox gegen die Yankees. Und ab da soll das dann in Zukunft regelmäßig, sie haben jetzt nicht gesagt, ob bei allen Veranstaltungen oder nur bei Friday Night Baseball, ich nehme mal an, sie beziehen sich auf Friday Night Baseball, dass das da regelmäßig sein soll. Ja gut, also lustigerweise natürlich dasselbe Setup, wie wir das letztlich schon mal besprochen hatten. Es wird also mehrere Positionen geben, wo Apple diese 180-Grad-Kameras aufstellt. Das sind diese 8K-180-Grad-Kameras, die sie da von diesem Startup, was sie mal irgendwie eingekauft haben, damals diese stereoskopischen Kameras gemacht hat, übernommen haben und dann adaptiert haben, was ja erstaunlicherweise viel zu lange gedauert hat. Ne? Wir hatten ja damals schon immer gesagt, hätten sie das mit dem Launch der Vision Pro gemacht, dann wäre das vielleicht ein Burner gewesen. Aber jetzt ist das, ne? Ja, ne? Wen interessiert das denn jetzt noch von den drei Leuten, die Vision Pro gekauft haben? Aber ja, sie rollen es jetzt aus. Also 8K, 180 Grad. Das heißt also, man kann sich an mehreren Punkten, die vorher bestimmt werden, kann man sich dann quasi hin teleportieren und dann dort in diesem Bereich der 180 Grad Field of View dann umschauen. Aber halt eben nicht umdrehen, ne? Weil es sind keine 360 Grad, sondern eben nur 180. Das heißt also, man bekommt immer nur so die vordere Hälfte quasi. Ne? Wenn man jetzt irgendwo an so einer Stelle ist, wenn man jetzt sich so vorstellt, man ist gerade so als Zuschauer da, irgendwo mitten im Publikum, dann kann man sich halt eben dann nicht nach hinten umdrehen und dahin gucken, sondern nur nach vorne in die Richtung, wo die Kamera hinausgerichtet ist. Ja, finde ich ein bisschen schade. Ne? Also irgendwie, wenn es nach mir geht, hätten sie das lieber irgendwie mit 360 Grad Viewpoints gemacht, ne? Sodass man sich dann auch richtig rumdrehen kann mit der Vision Pro, weil die kann das ja nun mal technisch. Ne? 180, also 360 Grad. Dass sie jetzt da 180 machen, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass sie irgendwie einen hochwertigeren Stream machen wollen, weil natürlich diese 8K 180 Grad, die sie da jetzt mit der Kamera aufnehmen, die werden natürlich dann runter, also erstmal natürlich komprimiert und übertragen werden müssen, das ist natürlich ein Faktor, aber zweitens natürlich auch in der Vision Pro nicht verlustfrei angezeigt. Man sieht ja da nicht einfach die vollen 8K dann auf 180 Grad aufgezogen in seinem Display gezeigt, sondern man sieht halt eben nur den Ausschnitt von seinem eigenen Field of View, was ja kleiner ist. Ich weiß nicht, wo die Vision Pro genau liegt, aber wahrscheinlich so bei 60, 65 Grad, wie die meisten Sachen, die irgendwie menschliche Field of View nachbilden. Ist aber jetzt geraten, ich müsste nachgucken. Und dann hätte man halt eben so ein bisschen Spielraum, ne? Dass man sich so nach links und rechts bewegen kann, aber halt eben auch nicht so über die Schulter gucken wirklich dann. Ne? Das ist halt eben dann auch irgendwo, also nach hinten über die Schulter gucken, meine ich. Ne? Das wird halt eben dann nicht möglich sein.
Ja gut, also naja, gut. Ich glaube, es ist schon ein guter Schritt. Es ist die Frage ist, ehrlicherweise, so ein bisschen, was bringt es jetzt noch? Ja. Ich bin mal gespannt, oder ob es immer noch irgendwie so eine Art Testballon für sie halt nur ist. Warten wir es ab. Grundsätzlich bin ich mal gespannt, ob es irgendwo Feedback geben wird von den ersten Übertragungen. Und ja, wie das denn so läuft und wie gut das denn dann am Ende ist. Ne? Also ich habe ja damals schon gesagt, dass Sport, glaube ich, da eine interessante Geschichte ist für. Und sehe ich auch immer noch so, aber du brauchst halt eine Wahnsinnsqualität, du brauchst unfassbare Hardware, das wird keiner mal eben anbieten, wir haben ja noch nicht mal ein ordentliches 4K in den normalen Sportligen, ne? Das hat ganz, ganz viele Gründe, ne? Vor allem Kostengründe, weil das unfassbar teuer ist.
Ach, die armen Sportligen, die sind ja so arm, denke ich mir dann immer. Die können sich das einfach nicht leisten, 4K-Equipment zu haben.
Ja, das kann man tatsächlich dann so sagen und ist auch korrekt. Also natürlich, ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wie da die Verbreitung von Dienstleistern und so ist.
Ja, komm, jetzt wie alt ist 4K mittlerweile? Guck mal, das ist ja auch alles 10 Jahre.
Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass es mehr Kosten sind, die keiner bezahlt. So, und deswegen machen sie es nicht, weil zahlt eh keiner für. Ne? Also stört keinen so ungefähr. Ich glaube, das nochmal, ich glaube, das ist so einer
der Gründe gewesen. Du meinst ja, zahlen eh alle sich wahnsinnig zu, oder? Also, naja, das ist ja eher so der Fall, dass du dich dumm und dusselig bezahlst.
Ja, ja, natürlich. Also das ist ja nicht mit eingepreist wahrscheinlich. Und ein Zusatzabo für 4K macht wahrscheinlich da keiner. Ich habe keine Ahnung. Naja.
Ach, ich habe keine Ahnung, aber interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, außer Fußball-WM oder sowas, gucke ich ja eh nichts. Aber da frage ich mich halt eben dann auch immer, warum machen sie das nicht in 4K schon seit Jahren? Ne? Das wäre doch irgendwie der Burner gewesen. Warum fängt da nicht mal einer mit an? Die Hardware wird es ja nicht sein. Diese Studios sind ja eh alle mittlerweile alle 4K. Also alles, was ausgerüstet worden ist, seit 5 Jahren plus oder irgendwie sowas dürfte ja mittlerweile.
Ja, ich glaube schon, dass das hier für Kamera-Equipment, also muss ja dann eigentlich quasi jede Kamera auch in 4K haben, wenn du es in Native 4K machen willst, nicht nur die Hauptkamera, sondern noch irgendwie 16 andere und sowas. Das sind dann schon extrem viele Daten, die zusammenlaufen, die irgendwie komprimiert übertragen werden müssen. Ich glaube schon, dass das ein Stück weit eine Herausforderung ist, aber ich glaube auch, dass das machbar ist, mit Sicherheit. Keine Ahnung, aber ich glaube, da es kaum jemand hat.
Das, ja. Ne? Ne? Also jetzt das Number Crunching mittlerweile, meine ich jetzt. Ne? Also das N- und D-Coding von dem 4K-Stream, das ist ja mit ein gelöstes Problem. Jetzt, also ne, ich verstehe ja deine Argumentation und ja, das sind 16 Kameras, oh je, da müssen sie mal 100 Millionen in die Hand nehmen. Aber was soll denn das? Ne? Also 100 Millionen,
das ist doch nix. Ich glaube, es sind nicht mal 100 Millionen.
Ja, wahrscheinlich noch nicht mal.
Wahrscheinlich nicht mal die Hälfte, aber natürlich bei den Milliarden, die machen, ist das Keks, das verstehe ich schon, das ist ja auch richtig. Und wie gesagt, ich kann es nicht sagen, ich finde es auch schade und ich bin aber, um dann zurückzugehen, sehr gespannt, wie das bei der Vision Pro wird und wie wir da, ja, ob man da irgendwelche Feedback lesen kann, ich bin mal sehr gespannt. Mhm. Weil dieses Immersive war ja wirklich der Game Changer der Vision Pro, ne?
Ja.
Der halt nie genutzt wurde.
Ja. Ist halt eben einfach alles viel zu spät gekommen. Hätten sie das direkt ab Launch gehabt, wäre alles schön gewesen. Aber es war ja noch nicht mal spezifiziert, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Apple Immersive kam ja dann erst später. Ja, das ist alles irgendwie seltsam gelaufen. Ich verstehe es einfach weiterhin nicht, wie das alles so dramatisch falsch geplant werden konnte. Na schön. So, dann biegen wir noch in die Gerüchteküche ein. Und da hatte ich mir hier auf wieder Vorlage gelegt, die Frage, und sind die iPhones jetzt teurer geworden? Antwort ist, nope, natürlich erwartungsgemäß nicht. Ja, wie wir letzte Woche schon orakelt hatten, ja, kurz vor dem neuen, vor dem iPhone-Neuvorstellungsevent ist das auch gar nicht zu erwarten gewesen, dass jetzt wirklich die iPhone-Preise noch angehoben werden, auch wenn sie es noch nicht gemacht hatten. 3 Wochen vorher macht jetzt keinen Sinn. Und genau so ist es nicht passiert. Vielleicht kommt es nächste Woche, dann nehme ich alles zurück. Aber ja, aktueller Stand ist, nein, haben nicht die Preise angehoben. Gut. Nach dem Bookkeeping jetzt noch ein paar ernstzunehmende Meldungen und da fangen wir an mit einer Meldung von 9to5Mac. Die haben berichtet, dass Apple an einem System für den Beweis der Echtheit von Fotos arbeiten soll. Das fand ich ja interessant. Das ist jetzt so in der ganzen AI-Frenzy natürlich total so ein Thema, was natürlich echt Fahrt aufnimmt, nämlich halt eben zu sagen, das ist doch bestimmt AI-generierter Crap. Ne? Und dann, das ist echt, das habe ich mit meinem iPhone gemacht. Ja, in Zukunft könnte wohl sein, dass Apple da irgendwie so ein System ausrollt, denn aktuell hat eben 9to5Mac, die haben ja immer so ein, zwei Leute, die hier immer durch die Betas durchschnufen und sich da die Binaries anschauen und da vor allen Dingen die String-Ressourcen anschauen und da halt eben eine ganze Menge von ableiten können. Und da ist zu lesen gewesen, auch wenn es aktuell nicht nutzbar drin ist, aber sie scheinen wohl irgendwelche Daemons oder Hintergrundfunktionalitäten da schon entdeckt zu haben. Das Ding scheint sich wohl zu nennen Apple Reference Image und soll halt eben irgendwie so gemacht sein. Klingt aktuell sehr komplex, denn man muss das Feature wohl in den Einstellungen explizit einschalten. Und wenn man es eingeschaltet hat, dann soll es in der Aufnahme-App einen extra Modus Reference Mode geben. Und der soll dann erst Reference Images aufnehmen können. Keine Ahnung, warum das so komplex sein soll, warum nicht einfach standardmäßig die Apps diese Metadaten bekommen sollen, denn das sollen halt eben irgendwie erweiterte Metadaten sein. Und vor allen Dingen, es soll nämlich dann irgendwie noch eine dritte Phase geben, wo dann von Apple da quasi das Ganze nochmal irgendwie in irgendeiner Art und Weise authentifiziert werden soll, also die Echtheit bestätigt werden soll. Das soll wohl über einen Unique Identifier und dann irgendwie einen Apple Service passieren, mit dem da dann im Hintergrund kommuniziert wird. Und man kann sich das dann schon grob vorstellen. Es wird halt eben einfach die Fotos, die gemacht werden, werden da in diese Datenbank eingetragen, werden wahrscheinlich irgendwie gestampt und gewatermarkt werden oder was auch immer dann jetzt da die, oder zumindest also einen Hashwert bekommen, ne, dass man also prüfen kann, dass die unverändert sind. Und dann reicht das ja im Prinzip schon. Ne? Also wenn Apple das dann beglaubigen möchte, dass das Original auf einem iPhone aufgenommen worden ist, dann ist das eigentlich dann Chain of Evidence, also dass man beweisen kann, dass das unverändert ist, ne? Wenn Apple sagen kann, okay, das ist eine unveränderte Datei, die du da hast. Ja, und dazu kommt dann noch, dass irgendwie im Share Sheet dann jetzt irgendwie so eine Funktion drin sein soll, Transfer with Provenance. Provenance ist ja dann quasi hier die Chain of Evidence, was ich gerade schon gesagt habe. Also standardmäßig ist das ja so, dass die iPhones immer die bei den Fotos die Metadaten entfernen, ne, zum Beispiel die GPS-Position und sowas rauslöschen beim Übergeben. Und das ist das, was hiermit gemeint ist. Ne. Du kannst also dann mit dieser Auswahl dann jetzt quasi ein Foto übertragen, inklusive der Metadaten, so dass du dann letzten Endes dann auch damit dann diese Provenance-Beweise machen kannst. Ne? Weil wenn das entfernt wird, dann ist es natürlich schon wieder nicht mehr ein Originalbild. Beziehungsweise die Metadaten sind nicht mehr original. Aber die zählen wahrscheinlich mit dazu.
Ne? Vermutlich, ja. Aber das mit dem Standort muss man ja auch auswählen. Man kann ja immer mit und ohne senden. Und
ja, jetzt aktuell, ob das dann Teil, hier das jetzt ja auch mit und ohne geht, das weiß ich nicht, aber ja gut. Aber wie gesagt, es sieht so aus, als würden sie das machen. Es ist aber noch nicht angekündigt und nicht released. Also es ist jetzt irgendwie nur als Binaries und als Texte irgendwie aufgefallen, dass es das überall schon gibt, aber es scheint wohl aktuell nicht eingeschaltet zu sein.
Ja, und so nicht kommuniziert, ne?
Genau,
also, ja. Vielleicht auch etwas, was noch kommt, wo sie nur dran arbeiten oder so. Das muss ja kein Release-Feature sein.
Ja, natürlich.
Mal abwarten.
Ist lustig, dass es jetzt gerade in der Beta schon öffentlich auftaucht. Vielleicht ist es ihnen rausgefleucht und sie wollten es eigentlich in der Punkt 1 releasen oder so. Genau. Ja. Das passiert schon mal. Dann haben sie es jetzt wahrscheinlich dann in der nächsten Beta auch schon wieder entfernt und dann hat sich das. Und dann kommt es dann irgendwie zu Punkt 1 oder Punkt 2. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon gesehen, dass sie dann da noch Features gemacht haben. Das ist ja auch der neue Release-Way für Apple, ne? Da auch einfach dran zu bleiben und weiteren Kram zu releasen an der Stelle. Na schön, ja, also da sind wir mal gespannt. Ich glaube, das schadet nicht, wenn sie das ausrollen. Ne? Das dürfte ihnen ganz förderlich sein, einfach in dem Sinne, dass sie ein bisschen was die Echtheit von Fotos wieder nach vorne stellen können und würde mich persönlich als jemand, der gerne Fotos macht, sehr freuen, wenn sie das da so machen würden. Gut. Dann haben wir ein Thema hier vom Wall Street Journal und die haben berichtet, dass Siri AI in Zukunft Originalquellen zitieren soll, statt Zusammenfassungen machen. Das ist mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen, wie das hier geschrieben wird, aber es scheint wohl, ich sage das jetzt einfach mal so, wie das hier wiedergegeben worden ist, die Zusammenfassungen bei LLMs, also Large Language Models, soll verstärkt zu Halluzinationen neigen. Das Thema hatten wir ja auch bei den legendären Zusammenfassungen von Push-Mitteilungen schon gehabt, wo das teilweise ganz schön vor sich hin halluziniert hat. Desto kürzer, desto schlimmer. Das Thema hatten wir ja auch schon. Aber halt eben auch bei andersartigen Zusammenfassungen scheinbar relativ stark diese Halluzinationen. Wie gesagt, gebe ich jetzt nur so wieder. Und in diesem Sinne hat das Wall Street Journal hier berichtet, dass Apple wohl plane, in Zukunft diese zusammenfassenden Texte sein zu lassen und stattdessen auf Zitate der Originalquelle zurückzugehen. Das klingt natürlich irgendwie interessant. Bin mal gespannt, ob sie das den Leuten beigebracht bekommen, weil du ja dann nicht einfach drei Sätze lesen kannst, die das zusammenfassen, sondern halt eben dann den Absatz zitiert irgendwie dann anzeigen und du als Nutzer das dann lesen musst. Bin mal gespannt, ob die Akzeptanz dafür einfach hoch genug ist. Prinzipiell jetzt für jemanden, der gerne auch die Originalquellen zitiert sieht, finde ich das natürlich löblich. Ne? Ich mache ja gerne diese fachlichen Recherchen und da fände ich es genau richtig, wenn er da solche Zitate machen würde. Manchmal muss man explizit nach Links fragen und dann liefert er einem keine. Habe ich in der Vergangenheit auch häufiger mal gehabt, nachdem das irgendwie eine Zeit lang recht gut funktionierte. Bei Gemini geht es jetzt gerade wieder eher schlecht, dass er mir die Referenzen zu den Quellen gibt. Es sei denn, man macht jetzt hier den Deep Research, aber das ist natürlich dann mit sehr langer Laufzeit verbunden. Aber ja, gut, so. Also prinzipiell, ich würde das sehr löblich finden, wenn man da mehr in diese Richtung geht. So, und was aber noch interessant ist, in dem Artikel ist, dass Apple da wohl in Gesprächen mit den Verlagen wäre und da wohl plant, ein Pay-as-you-go-Bezahlmodell zu etablieren. Das heißt also, sie sollen da wohl ein relativ großes Budget, wie es klingt, neunstellig wurde hier im Artikel geschrieben. Das, wenn ich das richtig gezählt habe, wären das hunderte Millionen Dollar. Stimmt das? Ja, 6, 7 ist eine Million, 8 ist 10 Millionen, 9 ist 100 Millionen, ja. Zumindest nach meiner Rechnung. Und also wären das mindestens 100 Millionen Dollar, die sie da irgendwie locker machen wollen, wenn sie neunstellig sagen. Und letzten Endes scheinen sie also dann mit diesen Zitaten da jetzt die Verlage wieder ins Boot holen zu wollen. Kann man natürlich mal gespannt sein, ob sie das nur, ich sage jetzt mal vorsichtig und in Airquotes, hintervorzig vorhaben, so im Sinne von, die Verlage sind ja auch in der letzten Zeit eher gegen Trainingsdaten gewesen, ne, und haben opt-outet. In fast jedem Fachbuch oder Roman, den ich aktuell sehe, steht immer vorne drin, ist nicht erlaubt, ist nicht erlaubt, ist nicht erlaubt. Ne, also die wollen das alle immer erstmal alle per se nicht. In Deutschland natürlich erst recht nicht. Und könnte natürlich gut sein, dass sie da versuchen, die Verlage sich ins Boot zu holen und zu sagen, so, wir hätten da jetzt hier so Pay as you go mit Zitaten aus Siri AI, aber dafür müsst ihr natürlich hier diesen kleinen Vertrag unterschreiben. Und dann steht da natürlich drin, dass sie das auch erlauben, dann das zu indizieren, ansonsten können sie es ja nicht zitieren, logischerweise. Ne? Und dann, upsi, ne? Haben sie es halt eben. Aber gut, kann man so oder so sehen. Ne? Wir kennen das Thema ja. Ne? Zweischneidiges Schwert. Trotzdem spannend zu sehen, wie ich finde. Vor allen Dingen irgendwie, dass sie bereit zu sein scheinen, da wirklich das Geld locker zu machen. Denn es las sich jetzt aktuell nicht so, zumindest ist das jetzt beim Wall Street Journal nicht durchgekommen, dass sie das jetzt irgendwie weiterreichen wollen an den Endnutzer. Ne? Sondern das hörte sich nur so an, als hätten sie da ein Budget eingeplant für sich. So wurde das ausdrücklich genannt. spannend, ne?
Ja, also ich bin auch mal gespannt, was sie damit verfolgen und welchen Weg sie da einschlagen wollen und vor allem auch, wie die Verlage darauf reagieren, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber ja, mal versuchen, ne?
Ja, mal gucken. Also in Deutschland sehe ich da keine großen Chancen, aber das, Apple ist ja hauptsächlich in Amerika und mal schauen, wie sie da drauf reagieren. Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht so richtig Kenntnis davon, wie da die Stimmung bei den Verlagen ist derzeit und ob die da jetzt pro oder contra der großen AI-Firmen sind. Keine Ahnung. In Deutschland ist es ja eindeutig contra. Da ist ja keiner dafür. Zumindest habe ich da nichts Offizielles gehört in der Richtung. Gut,
wir Deutschen sind immer dagegen.
Genau. Finde ich manchmal auch ganz lustig. Aber wie gesagt, kompliziertes Thema. Kann man in beide Richtungen auslegen, wie man möchte. Na, schön. Ja, so, also wie gesagt, ansonsten finde ich es löblich, dass sie da jetzt mit den Zitaten um die Ecke kommen wollen. Mal schauen, was sie draus machen. So, dann noch eine Meldung hier von Channel News. Und Channel News hat berichtet, dass das iPhone Ultra, lustigerweise nennen das jetzt alle wieder Ultra, ich sag mal wieder Fold dazu, ja, also das faltbare Telefon, was bald kommt, vielleicht dieses Jahr nicht mehr außerhalb der USA verfügbar sein könnte, wird jetzt gemutmaßt. Natürlich die altbekannten Pappenheimer als Grund genannt, Liefersituation bei RAM und Flash sei so angespannt, dass sie da aktuell sich überlegen würden, einen Stage Rollout zu machen und halt eben erstmal in Amerika den Verkauf davon zu starten und dann sukzessive das Modell in weitere Länder kommen zu lassen. Wobei man natürlich noch nicht klar ist, wann und wie das jetzt irgendwie nach Europa kommen würde oder nach Deutschland kommen würde. Und gut. Ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite weiß ich, ich werde es sowieso nicht kaufen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass du da schon neugierig drauf guckst und auch so ein, zwei andere Leute neugierig drauf gucken. Und natürlich ist es immer doof, wenn man es dann nicht sofort kaufen kann. Ne? Da kommen wir jetzt leider auch wieder hin zurück.
Ja, ich meine, neugierig drauf gucken ist ja das eine, am Ende auch kaufen, nochmal was anderes. aber ja, es ist, also es ist aber mega schade, wenn es nicht in Deutschland kommt, ne? Ich hatte das am Anfang ja schon gesagt in der Vorbesprechung, Apples US-Only-Politik finde ich immer schwierig. Ja, Achtung, warte, jetzt muss ich kurz gucken, dass der Kater, ja, wunderbar, keine Taste drückt. Genau, aber man kann es ja nicht verhindern, ne? Ich meine, wenn Apple jetzt das so beschließt und vielleicht auch nicht kann, ne? Also, ne, ich habe eben gesagt, vielleicht sind es auch ein Hardware-Thema, ne? Also nicht genug Hardware bekommen, alle zu beliefern, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Mhm. Und der Nummer 1-Markt sind nun mal die USA. Dann ist das ja auch irgendwo verständlich, dass du lieber eine sauber verteilte oder sauber ausgerollte Systematik haben willst, als so fleckendeckend und kannst dann irgendwie den Markt nicht beliefern. Kann ich mir vorstellen, dass das ein Problem ist. Mhm. Finde ich aber natürlich trotzdem schade, ne? Ich meine, seit dem iPhone First Gen, glaube ich, gab es das so nicht mehr. Und
ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht noch beim iPhone 4 oder so gewesen ist. Aber nee, dann,
ich meine, die waren auch alle direkt überall. Klar, nur damals über die Telekom, aber ansonsten, glaube ich, waren die überall verfügbar. Und wüsste ich jetzt gerade nicht, außer die Vision Pro. Die waren, glaube ich, auch nicht direkt in Deutschland verfügbar.
Also so ein, zwei Generationen iPhones gab es ja später, ja, erst. Aber ich meine, mit dem 5er ging das los, dass man sie normal bekam. Aber ja, vielleicht drückt mich auch meine Erinnerung. Und es war das 4er schon oder so.
Ja, was auch immer. Ich finde es trotzdem sehr, sehr schade, wenn es so wäre. Aber es wird seine Gründe haben. Apple wird das nicht aus Eigennutz machen oder so. Es bringt ihnen nichts.
Ja, klar.
Also es wird halt einfach da nicht anders gehen, warum auch immer. Und ob sie uns das sagen, höchstwahrscheinlich eher nicht.
Doch, sie werden sagen, ja, könnt ihr jetzt kaufen in Amerika.
Ja, aber sie werden uns nicht sagen, warum sie es nur in Amerika verkaufen.
Ja, natürlich.
Und, ich stelle mir dann halt so ein bisschen die Frage, wann kommt es denn nach Europa, und stellt sich dann nicht eher die Frage, wenn es jetzt, ich sag mal, im Januar, Februar erst kommt, ob man dann nicht besser direkt wieder bis September wartet und die zweite Generation mitnimmt.
Ja,
so ein bisschen die Frage, die ich mir ehrlicherweise dann stelle, weil sie werden es nicht jedes Mal machen, das kann ich mir nicht vorstellen, so richtig, dass sie den Verzug jedes Mal haben. Aber
ja, und nächstes Jahr soll das nächste kommen, ne?
Ja, ja, genau. Soll ja nächstes Jahr die Iteration kommen, und dann, ja, ganz ehrlich, ich glaube, dann würde ich auf die Iteration warten und mal gucken, was passiert. Ne?
Kostet ja auch nur $2,500 dann pro Halbjahr. Alles.
Whatever. Ja, gut, wenn man sich beide kauft, das macht man ja nicht.
Ja, aber also, das ist ja dann irgendwie eigentlich der Intent von Apple, wenn sie solche Geräte raushauen, hoffentlich so gute Iterationen zu machen, dass man es wieder kauft. Und vor allen Dingen, das hatten wir ja auch in der Vergangenheit immer wieder mal, dass auch mal so in kurzfristigem Abstand so Bumps gekommen sind. Und meistens sind die Erstkäufer angefressen gewesen daran. Ich habe damals das iPad 3 gekauft, ja, was so das erste Retina-iPad gewesen ist, aber was halt eben total lahmen Prozessor hatte und viel zu wenig Speicher für das, was man damit machen wollte. Und das iPad 4, das ist sage und schreibe 6 Monate später gekommen, und das hat den neuen Prozessor drin gehabt, den das iPad 3 hätte eigentlich haben sollen. Das Thema hatten wir beim iPad und bei Apple-Produkten allgemein gerne schon mal, dass die erst etwas underpowered gekommen sind und dann mit der nächsten Generation den Prozessor hatten, den sie hätten eigentlich haben sollen. Und ja, das war natürlich sehr ärgerlich, weil das iPad 3 ist dann sehr schnell kaum zu gebrauchen gewesen und auch nicht mehr wirklich gut von Apple gepflegt gewesen. Das haben sie auch ganz schnell obsolet gemacht und eingestellt, weil sie gemerkt haben, das ist so extrem schlecht gewesen von der RAM-Ausstattung und Power-Performance gewesen, dass sie da auch keine OS-Updates mehr für gemacht haben. Das iPad 2, das letzte Nicht-Retina-Gerät, was auch sehr leistungsfähig war im Prozessor-Pixel-Verhältnis, das haben sie länger unterstützt wie das iPad 3. Das iPad 2 haben sie sogar länger verkauft. Das war nämlich dann das Günstige, was man noch eine Zeit lang kaufen konnte damals. Aber ja, also ne, ich kenne mich auch noch sehr gut aus mit diesen, nach 6 Monaten einen Bump machen. Naja, gut. Aber in diesem Sinne ist es dann nur noch ein Tausender, ja, vielleicht sogar noch 2000er teurer. Wie teuer war das iPad damals? 600, 700 Euro wahrscheinlich.
Boah, das weiß ich nicht mehr.
Also es war ja,
aber ja, es war so um den Dreh tatsächlich.
Wie heute, aber ja. War ja immer noch teuer genug, dass man es nicht einfach jedes Jahr neu kaufen wollte. Zum iPhone, was man sowieso schon jedes Jahr gekauft hat. So waren die Zeiten halt eben damals noch.
Genau.
Na gut. Ja, in diesem Sinne, da warten wir ab. Das werden wir natürlich dann jetzt in Kürze erfahren, wenn das iPhone-Event ist. So, und als letztes haben wir hier noch eine Meldung von Reuters. Und Reuters hat hier gemeldet, dass die chinesische Siri AI kein Gemini verwenden soll. Ja, das hat mich im Prinzip nicht wirklich gewundert. Das haben wir jetzt nur wirklich mal gelesen. Denn China will natürlich mit seinen sehr strikten AI-Rules und auch allgemein, the Chinese Firewall und diese ganzen Geschichten, eigentlich ja immer irgendwie eine Sonderrolle haben. Und natürlich haben sie sich ein LLM in China machen lassen. Es gibt hier ein LLM, was Apple in Kooperation mit Alibaba für China trainiert hat und welches auch natürlich in China gehostet wird und kontrolliert wird. Alles den entsprechenden Gesetzmäßigkeiten in China entsprechend. Die haben da ja auch einfach ein Gesetz für gemacht und setzen das da jetzt durch. Und sie haben berichtet, das wird also in China das Hauptmodell für Siri AI und wird also in diesem Sinne dann auch als ausgedünnte Version on-device laufen und dann in serverseitig dann mit der großen Version, so wie wir das jetzt eben von Gemini für die anderen Regionen kennen. Und ja, an der Stelle, wo bisher bei Siri die ChatGPT-Integration drin ist, haben sie dann auch gleich noch einen anderen chinesischen AI-Dienst integriert. Mir sagt der nichts, aber vielleicht kennt es jemand. Das ist Qwen, Q-W-E-N. Habe ich jetzt zum ersten Mal gelesen. Sagt dir das irgendwas?
Ja, da kenne ich die Open Source Models von, genau. Qwen, das ja, die sind ganz gut. Also ich kenne es nur, wie gesagt, die ist vom Self-Hosting und ja, solide, die Dinger. Also machen jetzt zum Gemini oder Gemini, was man, nee, Gemini heißt das auch, ne, glaube ich. Egal, was man auch lokal hosten kann, keinen großen Unterschied tatsächlich. Also es hat so sein Für und Wider, ne, aber es sind solide Modelle, also ja, kann man machen.
Ja, sehr gut. Ja, das dann geht uns ja nicht weiter. Das nur gerade so als Anmerkung. Und ja, das war es im Prinzip jetzt auch mit der Gerüchteküche. Und dann wollen wir diese Woche noch zu den Picks kommen. Denn wo wir eben schon von dem MacBook Neo gesprochen haben, Herr Sascha hat das ja gekauft und mittlerweile natürlich auch ein bisschen Erfahrung gesammelt dem Gegenüber. Dann erzähl doch mal.
Ja, das MacBook Neo, genau, ein bisschen, ja, die ganze Geschichte dazu erzähle ich nicht, die ist privat, aber war ja eigentlich nicht für mich gedacht auf jeden Fall und ist jetzt aber doch am Ende bei mir gelandet. Und genau, war ja damals einfach eine Kaufentscheidung. Wasser, glaube ich, hatte damals auch das MacBook Air erwähnt, was ja so super im Angebot war, glaube ich, bei Mediamarkt oder so. Habe ich aber dann irgendwie verschlafen, nicht dran gedacht und bla. Und dann hat ich das Neo auch bestellt und ich wollte auch wissen, so ein bisschen, wie es ist. Und genau, habe jetzt so ein bisschen meine Erfahrung gesammelt und muss auch sagen, also ich finde es ein sehr solides Gerät. Ich bin grundsätzlich sehr, sehr zufrieden. Ich habe ja jetzt auch schon länger die Golden Gate Beta da drauf und muss sagen, für Daily Tasks absolut ausreichend, wie ich das auch vorher gesehen habe eigentlich und wie ich auch gesagt habe. Ich finde das auch haptisch ein sehr tolles Gerät. Ich mag sogar tatsächlich auch sehr gerne das Trackpad, das ist ja in dem Fall ein kein Force-Touch-Trackpad, sondern eins, was sich richtig drücken lässt. Mhm. Finde ich aber trotzdem sehr gut gemacht. Auch die Handballenerkennung solide. Ich finde die Tastatur gut, gefällt mir super. Ja, nicht beleuchtet. Ist ein Minuspunkt, muss man fair sein. Mhm. Laden kann man ja Gott sei Dank über beide Ports. Das geht ja gut. Allerdings, da hatten wir ja schon mal auch irgendwo erwähnt, ist nur der eine Port USB 3.0 und auch insgesamt nur 10 Gigabit. Das bei Heavy Tasks jetzt über irgendwie Peripherie merkt man das natürlich je nachdem vielleicht schon. Ich persönlich jetzt nicht. Dafür kaufe ich mir einfach kein Neo. Ja. Insofern muss man sein. Es ist aber, wie gesagt, ansonsten auch von der Akkulaufzeit her bin ich sehr zufrieden. Ne? Also ich warte immer, bis das irgendwann mal leer ist und sowas. Und das dauert so auch seine Zeit. Und ich muss echt sagen, es überrascht mich von der Performance her. Also ich bin ja schon so ein Tab-Messi, ne, in Safari. Ich mache viel zu viele Tabs auf und so. Ja. Und schließe nie was. Das handelt der echt gut. Also ich habe selten gemerkt, dass der richtig ruckelt oder sowas. Also ja, manchmal hier und da andersrum seinen kleinen Hiccup, aber das kann auch mal die Beta sein, darf man auch mal nicht vergessen an der Stelle. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, für, wie gesagt, also es ist super portabel. Ich finde es halt eine schöne Größe auch, ne, für nehme ich mal mit auf die Couch oder ins Bett und tipp noch was oder sowas, ne, finde ich, ist schön leicht, es wird nicht warm, unnötig, ne? Also es ist schon echt wirklich sehr, sehr angenehm. Was mich genervt hat, ist, dass man die USB-C-Dinger nur an einer Seite hat. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig. Ja. Wenn mal so wie bei mir zum Beispiel auf dem Schreibtisch das USB-C-Kabel nicht lang genug ist, um es rumzulegen oder ein bisschen ungünstig ist, dann ist das manchmal so ein bisschen meh. Mhm. Aber das ist jetzt auch so ein bisschen meckern auf hohem Niveau, muss man sagen. Ja. Genau, ich finde, das Display ist auch absolut vollkommen ausreichend. Wie gesagt, Daily Tasks, Surfen, Pages, E-Mails, Heavy Websites habe ich da auch schon drauf gemacht. Ne? Auch kein Thema. Ich habe Xcode installiert, das geht auch. Klar, alles nicht mit der Performance von einem M4 Pro, das kann man halt auch einfach nicht vergleichen, ja. Finde ich. Das wäre einfach nicht kein fairer Vergleich. Aber es funktioniert, man kann es machen. Also ja, man kann da auch kleinere Projekte drauf coden, ohne Probleme, das geht. Ne? So, das ist jetzt auch kein Horrorszenario, muss ich ehrlich sein. Mhm. Ne? Es ist halt beschränkt in seinem einen Monitorsystem, was man extern nur anschließen kann. Und klar, das Eigendisplay ist halt auch nicht das Größte. Aber nochmal, das sind alles Dinge, die man weiß. Ich habe das ja mit Touch-ID, das Gerät, also mit 512 GB. Im Moment vollkommen ausreichend, auch für mich. Und also ich bin rundum wirklich für nochmal für den Preis, damals ja noch 7,99, mehr als zufrieden und sage, es ist wirklich ein für den Preis wirklich gutes Gerät gewesen oder ist es immer noch. Und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, weil ich habe nichts gefunden, wo ich sage, boah, das nervt jetzt, ne? Also klar, Backlight in der Tastatur, okay.
Ja, wird nächste Generation kommen.
Ne? Ja, genau. Ne?
Upgraden haben.
Die USB-C-Ports nur an einer Seite hätte man vielleicht auch verteilen können, aber dann gibt es wieder die, die sagen, oh, dann habe ich aber nicht zwei hintereinander, brauche ich für den und den Dongle oder weiß der Geier was.
Haben aber auch die MacBook Airs immer gehabt.
Genau, ne? Also das sind so Sachen, die ich nicht dramatisch finde. Wie gesagt, ich finde es performance-technisch wirklich sehr, sehr gut. Ne? Klar, es ist kein M-Chip, es ist kein ganz großer Chip, ne? Das muss man halt immer so sehen und wissen, dass, aber dafür kaufe ich halt auch kein Neo, dafür kostet halt auch deutlich weniger.
Ja. Aber nochmal, um in Erinnerung zu ziehen, es ist ja trotzdem immer noch schneller als der M1, der Originale. Ne? Wir hatten ja mal die Performance-Werte nachgeguckt damals. Ne? Also eigentlich ist es schon so schnell wie ein M-Chip. Es hat wahrscheinlich nicht so viele Beschleuniger-Engines in allen Bereichen wie die M-Chips, aber so die pure Performance, die ist schon vergleichbar mit dem M1. Und das ist auch immer noch ein super Ding. Also die Notebooks, die auch immer noch heiß begehrt aktuell. Und die sind ja jetzt auch schon 5 Jahre plus. Die werden bald Vintage werden. Ne? Nächstes Jahr oder so.
Stimmt, ja.
Ja, also das werden so mit die ersten Sachen Produkte sein, die eigentlich noch ein bisschen länger laufen könnten.
Ja, also wie gesagt, MacBook Neo, wirklich ein Top-Gerät. Und ich kann es empfehlen. Klar, wenn man jetzt irgendein günstiges Air bekommt irgendwo, dann ist das noch mal ein bisschen was anderes. Aber grundsätzlich, ohne Scheiß, ist wirklich ein tolles Gerät. Ich kann da nichts groß dran aussetzen. Also, ne? Preis-Leistung, ich finde es top. Und
ja, sehr schön. Punkt. Ist ja auch schön, wenn du einfach zufrieden bist und dich nicht beschweren kannst. Man kann einfach an der Stelle nur noch mal betonen, es gibt einfach so viele gute, gebrauchte Apple-Sachen mittlerweile. Dadurch, ne, das, was wir gerade schon gesagt hatten, man ja eigentlich ab M1 noch alles benutzen kann, wenn man jetzt keine Ansprüche an seine Tasks legt, so wie von Sascha gerade beim Neo beschrieben. Und benutzt halt eben einfach so ein Notebook, bis euch das nicht mehr irgendwie nicht mehr ausreicht. Ne? Benutzt das ruhig ein paar Jahre. Lass uns mal die Nutzungsdauer von den Geräten was hochschrauben. Ne? Ich bin kein Fan davon, einfach nur alles wegzuschmeißen, dem Neukaufen wegen. Ich werde das auch jetzt eher versuchen, mal ein bisschen was in der Hand zu halten. Und in dem Sinne, schaut euch nach gebrauchten Sachen um, schaut euch nach einem Neo um. Klar, das ist leider ungünstig teurer geworden durch die Speicherknappheit. Was war jetzt der aktuelle Preis? Was ist noch auswendig?
Für das, was ich habe, meine ich 8,99 und das andere ist jetzt 7,99, meine ich. Ich habe alles beide, glaube ich, um 100 Euro teurer gemacht.
Ja, ist halt eben leider schmerzbar. Also schmerzhaft.
Ab 7,99 jetzt. Und genau, finde ich auch. Also ich finde die Preiserhöhung beim Neo tat schon richtig weh. Und genau, 7,99, 8,99, das schon.
Ja, hat leider den Sweet Spot verloren. Ne? Vorher hatte es genau diesen Sweet Spot, wo ja das halt eben einfach ein super tolles Preis-Leistungs-Verhältnis war. Ja, klar, die Airs sind auch teurer geworden, aber ja, der Einstiegspreis ist jetzt einfach ein bisschen unglücklich verschoben worden. Schade. Ja, ich nehme mal an, das wird Ihnen auch ein bisschen das Moment geklaut haben von dem Neo, aber ich gehe mal davon aus, das ist auch mit Absicht so gewesen, denn Sie haben ja sowieso keine Prozessoren mehr gehabt und hätten welche fertigen müssen. Wahrscheinlich haben Sie es sogar mit Absicht den Preis angehoben, um ja die Verkaufszahlen effektiv ein bisschen was reduzieren zu können, damit sie nicht in diese Probleme reinlaufen, dass sie noch einen anderen Prozessor fertigen lassen müssen. Wir hatten ja schon berichtet, dass sie schon am Neo 2 arbeiten, was ja dann einfach den A19 Pro war es, glaube ich, ne, einsetzen soll. Und ja, damit wäre dann einfach die nächste Generation schon im Kommen. Da haben wir aber ja noch keine weiteren Details zugehört, wann das genau der Fall sein soll. Sehr gut. Jetzt wieder Cat-Content im Hintergrund.
Ja, der rastet hier gerade irgendwie ein bisschen aus.
Wunderbar. Na schön. Ja, aber wie gesagt, also überlegt euch auch gebrauchte Sachen. Alles, was M1 ist und später, kann man eigentlich für Casual Usage kann man wunderschön gebrauchen. Schaut euch da ruhig auch um. Und da gibt es ja eine Menge schönes Angebot. So, ja, dann kommen wir noch abschließend zu den Updates. Und die Updates, was gibt es zu berichten? Public Beta 5, was war es? 6, ne? Entschuldigung, falsch hingeschrieben, ne? Beta 6 ist eben aufgeschlagen, kurz bevor wir hier mit der Aufzeichnung gestartet haben. Wissen wir jetzt aktuell noch nichts zu berichten. Prinzipiell gab es keine wesentlichen Neuerungen in den letzten Wochen. Einmal war es ja irgendwie ausgefallen, ne? Also die Beta 5 letzte Woche, die war ja erst nach 22 Tagen gekommen. Das heißt, die Woche davor gab es einmal einen Ausfall. Aber das ist auch bei Apple häufiger schon mal passiert, dass einfach mal eine Woche ausgelassen worden ist. Und ja, typischerweise aber, wenn es so gegen Ende geht, dann werden sie dann regelmäßiger, beziehungsweise bleiben dann halt eben im Wochentunus. Und eigentlich müssten wir uns ja jetzt schon auf den Release Candidate hinzubewegen, denn typischerweise müssen die Telefone in den Fabriken ja diesen Release Candidate noch bekommen. Dafür brauchen sie auf jeden Fall noch ein paar Tage Vorlauf, bis dann die Auslieferung ist. Die ist ja dann aber normalerweise auch mit einer Woche Versatz oder sowas dann nach den Vorbestellungen. Und in diesem Sinne, naja, so Pi mal Daumen zum Event-Termin werden sie also auf jeden Fall auch den Release-Candidate dann fertig haben müssen. Und ja, das ist dann nicht mehr lang, wahrscheinlich noch 2 Wochen. Ne? Ja, in dem Sinne kann man da mal gespannt sein, was kommen wird und dann, wie es dann mit dem Release weitergeht, auch mit den Dingen, die in der EU gereleased werden, ob sie sich da jetzt auf irgendwas mit der EU einigen konnten, ob jetzt hier Siri AI dann zum Start kommt oder ob sie da jetzt noch ein paar Jährchen warten wollen. Ist immer alles möglich.
Hoffen wir es nicht.
Und ja, ich hoffe es ja nicht. Und ja, es betrifft nur iPhone und iPad. Ne? Also auf dem Mac kommt es ja so oder so. Das hatte ich ja schon berichtet und getestet. Aber ja, prinzipiell steht das noch aus. Ich habe jetzt ehrlich gesagt einige Wochen nicht mehr getestet. Ich müsste das mal nochmal wieder auf Englisch umstellen und nochmal eine Testrunde machen. Und das schaltet sich auch alles dann von alleine wieder ab. Ich habe es letztlich auf Deutsch gestellt gehabt. Dann ist auch einfach alles klammheimlich wieder verschwunden und wieder auf die alte Siri zurückgestellt worden. Und das muss ich jetzt dann nochmal wieder zurückrollen und nochmal testen. Na gut, so, aber wie gesagt, in Kürze dürft ihr da ja dann auch offiziell testen, in Anführungsstrichen, weil der Mac wird ja so oder so unterstützt werden dann in der EU, was eine absurde Situation ist, wenn man drüber nachdenkt, aber so ist es nun mal. Fragt mich nicht. Na schön, so, ja, dann gab es noch irgendwie ein Bugfix-Release, habe ich gesehen, Punkt 6 irgendwas, ne? Habe ich gar nicht aufgeschrieben gehabt, irgendwelche Bugfixes für die älteren Betriebssysteme, meine ich, war da rausgefallen, habe ich aber jetzt gerade nicht im Kopf, werden wir dann nächste Woche nochmal nachreichen und ja, damit sind wir dann auch durch für diese Woche, würde ich sagen, ne? In diesem Sinne, ja, wir bewegen uns mit großen Schritten auf das September-Event zu. Ich freue mich da schon sehr. Ich werde dieses Jahr nicht anfangen, so zu machen. Bisschen Vorfreude habe ich schon, klar. Aber ich will nichts kaufen. Ich habe überhaupt nicht vorgenommen, mir was zu kaufen für dieses Jahr. Habe ja das 17 Pro letztes Jahr gekauft. Du auch, Pro Max. Ne? Und Wobei du wolltest ja zumindest mal gucken. Klar, angucken werden wir uns das Fold natürlich. Wir werden es auch dreimal auf und zu machen, wenn gucken wir im Laden kann man sind. Immer, ja. Oder 30 Mal auf und zu und gucken, wie sich es verhält. Und natürlich sind wir alle wie ein Flitzebogen gespannt, wo das Liquid Metal aufschlägt und ob es auf der Bingo-Karte angekreuzt werden darf oder nicht. Und in dem Sinne dürfte das schon ein spannendes Event werden. Aber auch da nochmal den Hinweis, ich habe das jetzt auch nochmal in der Presse das ein oder andere Mal gelesen, dass es da immer noch Verwunderung drüber gab. Also es sieht weiterhin so aus, als würden nur die Pro-Modelle und das Fold oder Ultra vorgestellt werden und die anderen, also das normale iPhone und das iPhone Air, sollen dann erst im Frühjahr Termin 2027 vorgestellt werden, so wie wir das jetzt in den Gerüchten schon seit Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres irgendwo war das, glaube ich, schon aufgekommen. Das soll halt eben jetzt einfach der neue Tunus sein. Apple möchte halt eben erst die teuren Geräte verkaufen und dann da schöne Marge mitmachen. Und dann im Anschluss sollen dann erst dieselbe Serie, die günstigen Geräte kommen. Und die Leute, die günstigen kaufen wollen, die müssen halt eben dann auch entsprechend länger warten und sie spekulieren einfach drauf, dass das viele nicht tun und sie damit ihre durchschnittlichen Verkaufspreise angehoben bekommen, beziehungsweise die Verkäufer halt eben umgeschiftet bekommen auf die Pro-Modelle. Ja, das ist natürlich so ein klassisches Ding, was eine börsennotierte Aktiengesellschaft macht. Das ist dieses ARPU-Pushen und das haben wir ja auch nicht zum ersten Mal gehört. Naja. Ist aber leider so, ne? Wir sind ja hier nur der Überbringer von dieser Nachricht. Und ja, also rechnet jetzt dann im September nur mit den Pro-Modellen und dem, ich nenne es weiter Fold, bis es vorgestellt wird, einfach weil wir es jetzt die ganze Zeit immer gemacht haben. Ne? Na gut. Ja, in diesem Sinne, wir freuen uns drauf. Gucken wir mal, was wir da die nächste und übernächste Woche noch zu berichten haben. Die 2 Wochen dürften das noch sein, bis es dann losgeht. Aber Ankündigungen und so dürften dann noch reintrudeln. Und ja. Okay, so. In diesem Sinne, wir wollten Feierabend machen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne Feedback an nerds@apfelnerds.de via E-Mail, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Schreibt gerne Kommentare auf YouTube. Folgt uns gerne auf YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Und ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Und ja, schaut dann gerne nächste Woche wieder rein. Und bis dahin sage ich auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank auch von mir. Ich hoffe auch, es hat euch gefallen und ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.